Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, ich habe heute zwei Gäste. Beide sind männlich und wir fangen an mit dem klassischen Fragebogen. Name.
Ja, hallo, ich bin der Christian Hauf aus Nierstein.
Alter?
46 Jahre, jung.
Geburtsort?
In Mainz, im Hildegardeskrankenhaus, aber jetzt wohne ich in Nierstein, oder eigentlich schon fast immer.
Schon fast immer?
Schon fast immer.
Beruf?
DJ und Krankenpfleger.
Hast du Hobbys?
Habe ich Hobbys.
Wahrscheinlich gar keine
Musik.
Zeit, wenn du Musik auflegst.
Musik, ne?
ist
schon...
Auch, ist auch ein Hobby, oder?
Ja, ich habe jetzt einen Sohn, mit dem beschäftige ich mich eigentlich in jeder freien Minute, die ich habe.
Okay. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, sondern...
Tanzen ist die wärmste Jacke.
auch schön. Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus?
Ich habe sehr viel Energie, Enthusiasmus und ich mache alles gerne schön und versuche es bestmöglich und perfekt zu machen. Ne? So ein bisschen.
Dann noch einmal mit dir. Name?
Hi, ich bin Martin Herrmann, 40 Jahre alt, aus Mainz. Geboren in Altenburg in Thüringen, aber auch schon sehr, sehr lange in Rheinland-Pfalz, seit 1990.
Ich kann noch weiter fragen. Also du kannst mir zwar meine Arbeit abnehmen, aber ich kann auch weiter fragen.
Ich wollte auf die nächste Frage machen.
Geburtsort hatten wir, dann kommen wir zum Beruf.
DJ. Okay. Tatsächlich DJ. Ich arbeite nebenbei noch in einer Bar, aber das auch nicht mehr so aktiv wie früher.
Aber es ist ziemlich cool, ne, wenn man sagen kann, DJ als Beruf und das tatsächlich hauptsächlich schafft, ist cool, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber auch das Glück, dass, kann man das so sagen, dass meine Frau da sehr verständnisvoll ist, was nicht jeder, vor allen Dingen während den 2 Jahren, wo keine Veranstaltungen stattfinden konnten, auch nicht für jeden so einfach war. Und da brauchst du natürlich jemanden, der dir Rückhalt gibt. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, das weiß ich auch. Und sonst hätte das so nicht funktioniert, dass ich heute sagen kann, ich bin DJ als Hauptberuf.
Jetzt waren wir schon wieder so schnell bei dem C-Thema. Das ist unglaublich. Aber wir haben das hier ganz oft behandelt in dieser Zeit. Das war für viele Menschen eine Katastrophe. Ich bringe immer ein Beispiel. Ich kenne einen veranstaltungstechnischen Dienstleister. Die haben, damit sie niemanden entlassen mussten, alle Autos verkauft in dieser Zeit. Das muss man einfach mal, also man muss immer noch mal sagen, was da passiert ist, was da gemacht wurde, weil es wird immer so viel von Solidarität geredet. Das ist Solidarität, ja.
Ja, es gibt auch viele Kollegen von uns, die früher DJ-Kollegen waren, die heute in einem Büro sitzen. Die machen auch noch mal einen DJ-Job, aber so frei wie früher auch mal, habe ich mal dieses Wochenende kein Geld, da kommt der nächste Woche, kommt ja wieder ein Job rein, haben zumindest ich das Gefühl, ist es nicht mehr. Man will wieder die Sicherheit haben von einem Job, von einer Krankenversicherung, von einer Sozial- und Rentenversicherung, wo das eben von einem bezahlten Urlaub, von bezahlten Krankheitstagen, das ist schon was anderes. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch mal gestruggelt hat oder so im Leben, da sagt man sich, okay, die Sicherheit ist mir lieber. Und natürlich, das hat nichts mit der Leidenschaft zu tun, weil irgendwann ist die Leidenschaft auch vorbei, wenn du dir dein Essen nicht mehr leisten kannst. Halt, ne? Da musst du dann irgendwelche andere Wege gehen. Aber das haben wir festgestellt, dass das halt da dann auch passiert ist. Ne? Dass dann viele gesagt haben.
Wir steigen schon in die Vollen ein, aber lass uns gerade den Fragebogen noch fertig machen.
Gerne.
Hobbys?
Musik, meine beiden Hunde und ich zocke sehr gerne. Konsole.
Ja. Hast du ein Lebensmotto?
Alles wird gut.
Alles ist gut, ne?
Oder? Alles ist gut und wenn es mal nicht gut ist, dann wird es auf jeden Fall irgendwann wieder gut.
Was meinst du, sagen die Menschen über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Das ist sehr schwierig für mich, weil ich mich immer schwer tue, über mich selber zu reden. Da müsste man jemanden fragen, der...
Ist auch, ich gebe dazu, so eine klassische Bewerberfrage ist es, um dann zu gucken...
Ich bin zuverlässig. Ich mache mir sehr viele Gedanken über das, was ich tue und tun werde. Und versuche nicht 100% zu geben, sondern will 100% geben, immer. Und versuche auch immer, wenn etwas nicht geklappt hat oder mal nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, schaue ich immer, was nehme ich damit, wie kann ich das beim nächsten Mal verbessern, ändern. Das heißt jetzt nicht, dass mir ständig Sachen schief gehen, aber wir sind alle Menschen, einer von 20 Jobs oder einer von 30 Jobs kann mal passieren, dass du danach im Hotelzimmer sitzt und ich denkst, was ist denn heute bitte schön passiert? Oder gibt es viele Leute, die sagen, ach, ist mir egal, ich habe mein Geld verdient, der Abend ist rum, Gott sei Dank. Und ich bin dann vielleicht eher einer, wo viele sagen würden, der ist ein bisschen verkopft, ein bisschen sehr verkopft manchmal, und steigert sich da auch gerne mal in die eine oder andere Sache rein, wo andere vielleicht sagen, du, lass doch mal fünfe gerade sein. Das würden vielleicht Leute über mich sagen.
Okay. Ja, ich finde Fehler übrigens klasse. Also je mehr Fehler uns passieren, umso mehr können wir ahnen, dass wir wirklich Dinge machen und voranbringen. Blöd ist nur Fehler, die wir mehrfach machen.
Genau, ja.
Also neue Fehler, wo du reinrutscht, ja, es ist so, ja, aber ja. Ich glaube, es ist immer ein Zeichen dafür, dass wir aktiv sind, dass wir Dinge probieren, dass wir unterwegs sind und im Leben stehen. Also insofern, da bin ich ähnlich. Also ich sitze auch, es gibt so im Radio, gibt es so auch Menschen, die dann sagen, sie können sich, es gehört aber dazu, jede Sendung nochmal anhören. Nur dann kann ich merken, was habe ich da falsch gemacht, wo habe ich nicht zugehört oder wo habe ich das Pult nicht richtig bedient.
Ja, ja. Andererseits gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, ich gucke mir meine eigenen Videos nicht mehr an. Danach. Also kenne ich von YouTubern, von manchen, die sagen, ich gucke die Videos gar nicht.
Halte ich für das fahrlässig.
Finde ich auch schwierig tatsächlich. Vor allem, wenn man mit ganz eng mit einer Community zusammenarbeitet. Bei uns ist es ja auch nichts anderes. Wir arbeiten auch ganz eng mit unserer Community, wenn wir auflegen zusammen, sei es eine Firmenveranstaltung oder ein Geburtstag oder eine Hochzeit. Du hast immer eine Community. Ob das 50 Leute sind oder 50.000 Leute sind, spielt keine Rolle, wenn man mit denen interagiert und auch sich die Kritik zu Herzen nimmt, um eben das auch den Leuten zu liefern, was sie von einem in Anführungsstrichen erwarten, sage ich mal. Das ist bei freiem Content, der auf YouTube verfügbar ist, natürlich nochmal was anderes als bei einer Dienstleistung, die Geld kostet. Aber im Endeffekt, vom Grundprinzip her, ist es immer ein Austausch zwischen dir und in dem Fall deiner Community. Das ist ja dann deine, weil die dir zuhört für die paar Stunden.
Na, der Plan ist ja immer Millionenreichweite oder sechsstellige Reichweite. Das heißt, dafür muss ich was tun.
Martin Herrmann und Christian Hauf sind meine Gäste hier bei Antenne Mainz. Während viele feiern, müssen sie arbeiten, denn dann legen sie die Musik auf. Martin Herrmann und Christian Hauf arbeiten beide unter anderem als DJ und sind hier zu Gast bei Antenne Mainz.
Du bist ein Mainzer Bub?
Ich bin Mainzer Bub, ja, ganz genau.
Wo bist du aufgewachsen?
Gut, Nähe Mainz in Nierstein, aber mich hat es dann wieder irgendwann nach Mainz gezogen, während meiner Krankenpflegeausbildung in Hildegardis. Okay. Ja. Hab dann 4 Jahre im Schwesternwohnheim gewohnt.
Okay. Das heißt, Kindheit und Jugend war Nierstein auch?
In Nierstein, ganz genau.
Okay, das ist so. Ist zwar Stadt, aber es ist trotzdem irgendwie Land, ne?
Ja, genau. Man war dann schon froh. Ich habe meine Mutter auch erst richtig gut verstanden, wie ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe.
Okay. Nierstein war dann auch Schule und all so Zeugs?
Ja, ganz genau. Dann irgendwann die Stresemann Wirtschaftsschule nach Mainz gewechselt.
Warst du noch auf der Zitadelle?
Ja, ganz genau. Da, wo es Open Ohr ist, da oben,
ja. Da war ich auch noch. Das ist heute sieht die Schule völlig anders aus, hat auch nicht mehr irgendwie was damit zu tun, was damals so war.
Ja, da war ich auch Schülersprecher einmal, ja, habe sogar so viele Partys gemacht, dass wir dann nach einem Jahr eine eigene Partyanlage finanziert haben. Ja.
Also für mich war das, die Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule war für mich tatsächlich eine prägende Zeit. Also ich habe zum ersten Mal gute Noten gehabt und ich habe dort etwas, was ich heute noch wirklich mit Begeisterung, und das erzähle ich sehr häufig, ich habe dort Schreibmaschine schreiben gelernt. Und das versetzt mich heute noch in die Lage, extremst schnell am Rechner zu arbeiten.
Ja, so siehst du es als Vorteil. Also ich musste ein Jahr, in dem Jahr als Schülersprecher, weil ich wohl zu viele Partys gefeiert habe, wiederholen, weil ich in Stenografie durchgefallen bin. Ich war einer der Letzten.
Das ist doch ein Scheiß.
Ja, absolut. Ganz schlimm. Kurzschrift.
Also hast du auch irgendwas dahin gemalt und dann gar nicht mehr?
Ich habe es nicht verstanden.
Ja, heute braucht man, glaube ich, heute auch gar nicht
mehr. Nee, ich war der letzte Jahrgang, der es noch machen musste.
Okay, wunderschön. Ja.
Wunderschön.
Ja. Da hatten wir war aber eine witzige Lehrerin, aber das war auch nicht mein Fach tatsächlich. Warst du ein guter Schüler? Das höre ich jetzt schon ein bisschen raus. Es hakte dann mal, ne?
War ich ein guter Schüler? Es gab Zeiten, da war ich ein sehr guter Schüler und es gab Zeiten, da war ich weniger gut. Ja. In der Zeit, wo ich weniger gut war, lag eigentlich daran, dass man irgendwie nicht wusste, wenn man lernt, wofür man lernt, was man damit irgendwann mal machen will. Ja. Okay, man braucht eine Zukunftsperspektive, ein Ziel.
Willkommen im Club. Ich habe auch alles, was ich nicht verstanden habe, warum ich das später brauche, habe ich wirklich echt Schwierigkeiten gehabt, das zu lernen.
Also die Fächer Deutsch und Sport war ich immer gut. Ja. So Mathe, Physik war nicht so mein Ding.
Vielleicht hast du schon geahnt, dass du es nicht brauchst. Ja. Ganz kurz noch, das heißt, du bist nach der Schule in diese Pflegeberufe schon gegangen? Oder
ich habe Zivildienst gemacht, okay, im Hellegardes Krankenhaus in der Pflege und habe dann nach dem Zivildienst halt die Krankenpflege direkt drangehängt. Ja.
Ich vergesse das immer in unserem Alter, weil das ist irgendwann jetzt weg, wenn du mit jüngeren Menschen sprichst, dieser Wehrdienst und der Ersatzdienst. Das ist irgendwann weg, aber natürlich unsere Generation.
Ja, ich musste noch verweigern und mich argumentieren, wieso ich verweigern will.
Ja, das ist eigentlich völlig.
Heute. Genau. Und dadurch kam ich dann auch irgendwann auch intensiver zu den Partys, weil das Hellegardes Krankenhaus ist ja zu Fuß nur 10 Minuten von der Uni entfernt. Und da wurde halt im Baron, im Kulturcafé, in der Muschel, im Studihaus, das Asser Sommerfest, jede Fachschaft feiert. Ja. Da war halt immer, war man immer viel unterwegs quasi. Ja. Und hat damit einfach seine anfängliche Karriere als DJ gestartet. Ja.
So hat alles auch seine gute Seite, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau.
So, du bist in Thüringen geboren?
Genau.
Okay, wie bist du nach Mainz gekommen im Schnelldurchgang?
Schnelldurchgang 1990 nach Frankenthal, weil mein Vater in der Nähe von Ludwigshafen gearbeitet hat und wir sind dann einfach drin gezogen, weil wir den öfter gesehen haben. Dann Schule dort gemacht, Zivildienst in Frankenthal gemacht und dann über die Ausbildung im Endeffekt mit Anfang 20 eine Schreinerausbildung in Mainz nach Mainz gekommen und direkt danach aus der Schreinerausbildung in den Club. Gar nie als Schreiner gearbeitet, war
die schönsten irgendwie
cool,
Dinge
das ne? zu lernen. Aber ich habe schon während der Schreinerausbildung einmal auf einem Festival gearbeitet, weil ich mich schon bei diesem Club beworben hatte und die einen Festivalstand hatten. Und gesagt haben, hier komm mal vorbei zum Probearbeiten. Das war dann mitten in der Ausbildung, 1,5 Jahre später oder 2 Jahre später habe ich dann aus dem Bauch heraus einfach angerufen, die Chefin angerufen. Ich hatte die Nummer noch, die hat gesagt, ja klar, kannst morgen anfangen. Ich brauche Leute. Und dann war ich da 3-4 Jahre im Club. Hab dort an der Bar gearbeitet. Ja, eigentlich so mit die coolste Zeit. Das Beste, was man machen kann, um irgendwie in einer neuen Stadt als junger Mensch zu arbeiten, weil du natürlich unglaublich schnell verknüpft bist mit anderen Menschen. Das ging rasant eigentlich. Und ich war bei meinem Thema Musik. Ich habe schon Schlagzeug gespielt, seit ich 14 bin, in Rockbands, im Orchester, in allen möglichen. Ich hatte einen sehr guten Schlagzeuglehrer, der mich auch wirklich zum größten Amateurorchester Rheinland-Pfalz gebracht hat, wo wir dann auch im Rosengarten in Mannheim einen Auftritt hatten. Für mich als, ja, wie alt war ich da? 17, glaube ich, 16, 17, war das schon eine sehr große Nummer. Und Musik hat mich irgendwie, war immer so ein Begleiter. Immer, 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 egal wo ich war, egal aus welchen Richtungen, sei es da damals die Indie-Phase. Das war so meine Zeit, wo ich im Club unterwegs war. Und dann war das irgendwann naheliegend als Musiker, dass man irgendwie Interesse dran hatte, vielleicht das, was man schon weiß, irgendwie ein bisschen zu verfeinern. Dann habe ich Veranstaltungstechnik gemacht in Frankfurt, eine Ausbildung. Und auch danach direkt wieder nicht mehr als Veranstaltungstechniker gearbeitet. Weil, ja, das Gelernte mitgenommen, das setze ich heute noch ein. Wie kriege ich ein Mikrofon so hin, dass alle Leute im Saal mal kurz den Mund halten und entweder dem Chef von der Firma oder dem Schwiegervater irgendwie bei seiner Rede zuhören und alle wirklich das Mikrofon nicht pfeift, man klingt vernünftig, das macht Eindruck bei den Leuten und das macht Spaß, weil ich...
Sehr wertvoll.
Ja, unbedingt, gerade heute. So verkaufe ich das tatsächlich auch immer ein bisschen. Es hat keiner verdient, zu klingen wie auf einer Schulaufführung. Egal, ob du der Chef von der Deutschen Bank bist oder ob du nur der Bräutigam hier aus dem Nachbardorf bist, völlig egal. Die Leute haben verdient, dich zu hören, wenn du etwas zu sagen hast, auf deiner Veranstaltung, an deinem Tag. Und so Kleinigkeiten, sowas mitzubringen, dass man weiß, wie verlege ich ein Kabel, dass es einigermaßen schick aussieht und nicht quer durch den Raum. Das sind tatsächlich schon Veranstalter oder auch Gastronomen auf mich auch zugekommen und haben, weit bevor ich überhaupt den ersten Ton gespielt habe, haben die schon nach meinem Flyer gefragt, nur weil die Kabel so schön verlegt waren. Und das sagt ja schon was aus, auch über, wie sieht das generell bei anderen Leuten aus. Und das finde ich halt schön, das ist ein unglaublich tolles Feedback, wenn man es den Leuten dann auch noch eben halt schön machen kann. Genau, Das war Veranstaltungs...
Übrigens, selbst die Schulaufführung hat es nicht verdient, schlecht zu klingen.
Auch die hat es nicht verdient, schlecht zu klingen, genau. Aber es ist halt tatsächlich, man kennt es leider so, entweder es pfeift oder es klingt, als hätte man eine Decke über dem Mikrofon. Und beides finde ich mega schade, weil auch diese Momente, das nehmen die Leute ja mit. Das zerstört nicht nur diese Stimmung, nicht nur die Rede. Die Leute reden in 2-3 Jahren noch drüber, beim Chef hat das Mikrofon gepfiffen, die Hälfte von der Rede. Und das ist halt, das sind so Dinge, wenn man das vermeiden kann, weil man das sich diese Fähigkeiten schon angeeignet hat, sei es durch eine Ausbildung, die ich auch im Übrigen, alle meine Ausbildungen wollte ich nie machen. Das waren immer so Einflüsse von außen, die dann gesagt haben, wir sind da ähnlich, auch in der Schule war ich ähnlich. Eins der Zitate, wo wir vielleicht nochmal den Kreis schließen, was Leute über mich denken, wenn sie mich kennen oder über mich sagen würden. Eins der Zitate, die es über mich in die Abi-Zeitung geschafft haben, war von meinem Englischlehrer, der gefragt hat, Martin, are you with us or are you with the trees? Weil ich lieber draußen meistens aus dem Fenster geguckt habe, ein bisschen rumgeträumt habe und den Rest so mitgenommen habe irgendwie. Und schon irgendwie meistens ganz woanders war, zumindest als Schüler. Heute ist es natürlich anders, bin ich da auf jeden Fall fokussierter. Aber wo ich jung war, war Schule nicht so interessant. Und ich war auch auf dem Gymnasium, ich musste auch sehr lange mitmachen quasi, in Anführungsstrichen. Ne? Weil, ja. Und dann kam das halt dann irgendwie so eins zum anderen. Und ja.
Warst du ein guter Schüler? Das, auch da steckt ja schon ein bisschen Antwort drin jetzt.
Genau, ich war ein guter Schüler, wenn der Lehrer gepasst hat, dann war ich sehr, sehr gut. Aber wenn ich... Ja, wenn ich einen Lehrer hatte, der schon keine Lust mehr auf Schüler hatte oder so, dann war ich sehr, sehr schwer zu motivieren, auch einen Eigenantrieb zu entwickeln, damals als Kind. War für mich nicht so einfach machbar.
Da haben wir eine richtig tolle Runde heute.
Ja, hier. Wir sind ja eigentlich alle ähnlich.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Herrmann und Christian Hauff. Christian Hauff und Martin Herrmann sind DJs und mit ihnen spreche ich über ihren Beruf und Lebensweg hier bei Antenne Mainz. Martin, du bist in der DDR aufgewachsen.
Was hast du denn vor 1990 noch von der DDR mitbekommen?
Gar nicht so viel. Uns ging es tatsächlich, klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber uns ging es nicht schlecht. Wir hatten sehr gute Connections meine Oma hatte Verwandtschaft in München. Ich kann mich tatsächlich an diese ganzen klischeehaften Mängel nicht erinnern. Mein Stiefvater, den kenne ich schon sehr, sehr lange, den habe ich kennengelernt, da war ich 1 Jahr alt, der ist für mich mein Papa quasi, mit dem bin ich aufgewachsen und der kam aus Ungarn und der hat auch noch einen Trabi mit ungarischen Kennzeichen und der konnte problemlos über jegliche Grenzen fahren, so oft wie er wollte und wir hatten alles zu Hause. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern, dass ich Kellogg's Cornflakes hatte, meine Mutter hatte Kaffee aus Österreich, wir hatten Melonen regelmäßig zu Hause und Bananen und das hat mein Stiefvater natürlich alles aus Ungarn mit über die Grenze gebracht. Deswegen nicht zuletzt, um meine Mutter zu beeindrucken, weil er ja, war halt auch 10 Jahre älter und konnte kaum Deutsch und kam halt aus einem Nachbarland. Und das war damals auch schon im Osten nicht einfach, genauso wie es heute in manchen Gegenden auch nicht einfach ist, gerade auf in einem sehr, sehr kleinen Dorf. Und da hat er quasi ganz klassisch, wie man das so sagt, den Hof gemacht und hat halt Geschenke für mich mitgebracht. Und ich hatte auch Modellautos damals von namhaften Herstellern. Meine Eltern hatten einen Blaupunktfernseher im Wohnzimmer, 1987, 86. Original aus Österreich. Also wie gesagt, diese Mängel, da habe ich vielleicht einfach Glück gehabt als Kind. Das kannst du ja auch selber nicht wirklich beeinflussen. Das ist halt so, wie es dann halt ist. Aber so habe ich für mich die DDR mitgekriegt. Aber auch, das war so das bisschen das Positive. Wie gesagt, es ist schwierig, aber in einem kleinen Dorf, wenn dein Stiefvater aus Ungarn kommt, als ich eingeschult wurde, war es leider so, die ersten 3 Jahre hatte ich noch in Thüringen, war es leider so, dass meine Mitschüler mehr über mich und meine Familie wussten, als ich das wusste. Weil natürlich im Dorf schon geredet wurde. Das hast du leider, das ist so ein bisschen der Nachteil an so sehr kleinen Dörfern. Ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner, 3000 vielleicht, und die haben sich aber auch noch versprengt. Das war für mich als Kind damals, heute stehe ich da drüber, natürlich, das ist ewig her, aber so habe ich das damals erlebt. Und ja, wie es für Kinder halt ist, ne? 3. Klasse gehst du raus, 4. Klasse kommst in die neue Schule, 5. Klasse schon wieder die nächste Schule. Dass ich da nicht so Interesse wirklich groß hatte und lieber andere Sachen machen wollte, Judo machen wollte, war ich lange Zeit im Verein und Musik machen wollte, dann irgendwann Schlagzeug spielen, das war alles wichtiger. Alles war wichtiger als irgendwie Schule, ja.
Wo haben sich denn eure beiden Wege gekreuzt?
Ja, bei mir im Lager, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Okay. Ja, ich kam einfach irgendwann. Der Christian hat mich irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, eine Hochzeit zu übernehmen, weil er eine Anfrage hatte. So kann ich mich daran erinnern. Und dazu muss ich sagen, dass ich damals zu dem Zeitpunkt gar keine Hochzeiten machen wollte. Auch überhaupt gar nicht den Draht zu Privatveranstaltungen hatten. Ich wollte ein cooler DJ sein, der nur im Club auflegt und die Wünsche von den Leuten ablehnt quasi. Und der Christian hat mich dann einfach gefragt, hast du Lust? Wir haben ein Netzwerk. Quasi, ich habe 8 Anlagen hier stehen, ich bin aber alleine. Es macht halt Sinn, dass wir zusammen unterwegs sind. Und natürlich, je mehr Leute unterwegs sind, wir gehen sind alle mit dem gleichen Firmennamen unterwegs. Wenn da 5 Leute am Wochenende unterwegs sind, in verschiedenen Locations hier im Raum, dann ist das für alle gut, wenn alle eine gute Arbeit machen.
Aber wie ist denn zu dem Lager gekommen? Das heißt, das muss ja erstmal aufgebaut werden.
Naja, man fängt an Studi-Partys an, dann wird man irgendwann öfters gefragt, ob man auch mal privat irgendwie auflegen könnte, ja. Dann kommen vielleicht noch Winzer dazu, die fragen, sie haben ein Wein-Event. Ja? Dann denkt man sich irgendwann, oh, da musst du irgendwie immer zum Technikverleiher fahren und zurückfahren, die Zeit. Ja?
Und dann brauchst du es 3-4 Mal.
Dann brauchst du es ganz genau. Und dann willst du natürlich noch geileres Zeug irgendwann haben, hast einen anderen Kram zu Hause rumstehen oder ist wie Lego. Für die eine Veranstaltung benutzt du 10 Bässe, für die andere brauchst du nur 2 und der andere nimmt die anderen 2 mit. Und so kam das halt, dass es dann irgendwann immer mehr wurde und dann kamen Doppelanfragen. Und da ich jetzt nicht so Lust hatte auf Provision in Eventagentur, habe ich meine Freunde gefragt, so wollen wir nicht irgendwie uns als Community locker zusammentun über eine Homepage, jeder hat seine eigene E-Mail-Adresse, kann für sich Werbung machen und wir ziehen das einfach gemeinsam durch. Ihr müsst bei mir nicht die Anlage mieten. Aber macht natürlich Sinn, wenn ihr von mir Veranstaltungen haben wollt. Und so kam es halt so nach und nach. Dann hat man auch mal Veranstaltungen, mal Feuerkünstler kennengelernt oder Luftring oder Eventzauberei oder die ein oder andere Gypsy oder Liveband. Und dann tauscht man sich halt aus und sieht irgendwelche Künstler, die man auch gut findet und kann die halt dann auch an Veranstalter vermitteln. Einfach sagen, hey, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Wenn du noch irgendwie was anderes als ein DJ haben willst, nimmst du halt noch einen Saxophonist dazu oder eine Feuershow ist schöner als ein Feuerwerk. Ja, so kam das dann halt.
Aber Lager bedeutet auch schon, das ist ein Nerd wahrscheinlich ein bisschen, ne?
Ja, 20 Jahre lang das alles reingesteckt. Also man denkt nicht darüber nach, ob man es jetzt mit 10 Vermietungen wieder drin hat, sondern man sieht eher den Effekt in der Veranstaltung. Also Musik ist ein Emotionsverstärker, das richtige Licht ist ein Emotionsverstärker. Ach, ein schöner, tiefer Bass ist auch einfach ein schöner Emotionsverstärker, wenn du die Musik im Bauch spürst, ja. Irgendwann merkst du, dass du dich auf den Gastronomen oder auf irgendwelche Techniker nicht verlassen kannst und willst einfach wissen, was da steht und weißt, was du hast. Und wenn du die Seifenblasen aufbaust und kleine Kinder und angetrunkene Mädels freuen sich, wenn sie ein Prosecco getrunken haben, ist es noch ein Bonus zu der Musik, die man macht quasi.
Ich glaube, bei Licht kann man alle 3 Jahre irgendwie alles neu kaufen.
Ne? Nee, finde ich nicht. Also, du hast recht, es hat einen höheren Wertverfall als zum Beispiel Tontechnik.
Also das heißt nicht, dass es nicht mehr funktioniert, aber es gibt dann immer irgendwelchen neuen...
Ja, aber du hast schon... du brauchst ja nicht immer das Neueste vom Neuesten, aber so ein LED-Fluter, wenn du den mal 7-8 Jahre benutzt der ist nicht gerade aus den 80ern, dann kannst du schöne atmosphärische Beleuchtung im Garten zum Beispiel machen. Wenn du von Astera Akku-LEDs hast, die du über Tablet ansteuerst. Das funktioniert einfach. Vielleicht gibt es in 3 Jahren was Neues, aber es sieht einfach jetzt schon saugeil aus. Ja.
Und wir haben tatsächlich auch noch 1-2 Sachen, muss ich auch sagen, das ist, wie alt ist der Martin Mania? 20-30 Jahre, Mitte der 90er. Das ist ein Tanzflächeneffekt mit einer Entladungslampe und den gibt es nicht mehr in neu. Den kannst du heute so, die Hersteller schaffen das dann nicht, die coolen Sachen dann auch auf LED vielleicht mal umzubauen. Es wird nicht angeboten, vielleicht besteht auch keine Nachfrage. Keine Ahnung, wir werden schon was dabei gedacht haben. Aber da bin ich immer noch Fan von. Da gibt's, das ist eine Ausnahme, aber so, es gibt Geräte, die alt sind und es gibt aber auch Sachen jetzt, wir haben...
Was ist eine Entladungslampe? Ja. Entschuldigung, das muss ich jetzt gerade... Das ist
so eine Lampe, die so ganz langsam hell wird, okay, weil die noch so eine Gasentladung...
Und ganz viel Strom verbraucht.
Und ganz viel Strom verbraucht.
Trotz allem
ist es ineffizient, aber... vom Effekt her ist es halt schön. Da sind wir bei dem Thema Effekt. Wir sind beides, glaube ich, alle, die bei Klingt gut unterwegs sind, sind im Kopf immer noch irgendwie Spielkinder geblieben. Der Christian vor allen Dingen, bei aller Verantwortung, die er hat. Aber das Gefühl und den Vibe, offen dafür zu sein und zu sagen, wer kommt auf die Idee, sondern sagt, ich hätte gern nicht nur eine Seifenblasenmaschine, ich hätte gern fünf. So, weil das Sinn macht, weil sich die Leute drüber freuen. Genauso wie mit den Flutern, genauso wie mit auch Lampen, wenn du Lampen hast, wo du auf einmal kein Kabel mehr hast. Natürlich ist das super, wo du die einfach nur dahin stellst und dann kannst du entscheiden am Tag selber noch, okay, die sieht da gar nicht so gut aus, die stelle ich da drüben hin. Klar gibt es da viele coole Sachen.
Es ist auf jeden Fall ein schädiger Prozess, aber immer, eine große Disco-Kugel war vor 20 Jahren schon schön.
Ja, die wird auch heute noch schön.
Heute auch noch schön.
Ja,
klar. Ein ständiger Prozess, man muss immer wieder investieren, aber es ist nicht so, dass man nach einem Jahr das Zeug wieder austauschen muss.
Ja. Na, ich kenne auch ein paar Nerds, die halt ständig irgendwie sagen, oh, jetzt gibt's das, jetzt
ich
gibt's
bin dies. Auch so nerdig, aber wo fängst du an, wo hörst du auf?
Du bist nicht fertig.
Wenn du jetzt eine große Firma mit ein paar Millionen im Lager und 20 Mitarbeiter hast, dann hast du natürlich andere Möglichkeiten. Dann kaufst du dir mal ein Lichtpult für 20.000 Euro, einfach im Wert vom Kleinwagen, einfach mal so.
Ja. Jetzt habe ich aber gerade schon gehört, fünf Veranstaltungen gleichzeitig, das kriegt ihr hin?
Ja, so Veranstaltungen bis 2.000 Leute oder sogar mehr, so 7, 8 Veranstaltungen parallel gehen da dann auf jeden Fall schon. Ja.
Und das funktioniert über Netzwerk oder wie?
Das funktioniert über Netzwerk, ja. In der Saison von, ich würde mal sagen, April, Mai bis September, Oktober ist es schon hochfrequentiert. Ja. Du musst bedenken, du hast den Rheingau, Rheinhessen, Frankfurt, Wiesbaden, viel Dienstleistungsgewerbe, viel Firmen, jeder feiert einen Kunden, einen Mitarbeiter-Event, viele Winzer, ja, also Winzer ist eh eine super Kombination für Partys, weil die haben die Infrastruktur, die Traktoren, ja, womit sie Zeug transportieren können, die Kühlschränke, die Paletten, die Weinberge, und die müssen halt auch irgendwie sehen, dass ihr Wein irgendwie Attraktivität gewinnt, und je schöner das Etikett aussieht, desto besser schmeckt der Wein, ja, mal ganz salopp gesagt, obwohl es natürlich beim Wein auch sehr große Qualitätsunterschiede gibt, ja, aber sie müssen natürlich mit Events irgendwie auf sich aufmerksam machen, und das ist jetzt auch die letzten Jahre vermehrt hinzugekommen. Riesigen Launch in Nierstein seit 12 Jahren. Jetzt kommen da 3.000 Leute und feiern im Steilhang einmal im Jahr. Oder die Wine for Sens im Rheingau im Schloss Vollraths. Da kommen immer so 800 bis 1.000 Leute in der Maschinenhalle. Oder Chill on the Hill in Guntersblumen, auch in den Weinbergen mit Weingut Schauf. Also da gibt es so ein paar Events, und das finde ich sogar noch schöner als Club-DJing.
Okay.
Ja?
Das ist dann auch schon das, wo ihr aktiv seid?
Auf jeden Fall schon seit mehreren Jahren, weil Hochzeiten machen echt sehr, sehr viel Spaß. Aber ich bin auch froh, dass es nicht ausschließlich Hochzeiten sind. Das ist halt eine Mischung aus Club, Geburtstagen, Hochzeiten, Weinevents. Musik verstärkt immer meine Emotionen. Es gibt verschiedene Anlässe, Musik zu hören quasi.
Wir hatten es ganz kurz im Vorgespräch. Das heißt, jetzt noch einmal bemühen wir nochmal die Hochzeiten, aber es ist eigentlich für jede Veranstaltung, da wird immer geschaut, ist jemand da, der dokumentiert es ordentlich mit Foto und Video. Und ich habe schon so viele Veranstaltungen erlebt, war der Sound auch okay, aber dann war halt jemand da, der so gar kein Gefühl hat für die richtige Musik. Manchmal ist es ja auch so, du siehst das Publikum und auf einmal musst du die Vorstellung umwerfen, was du da machst, weil das Publikum passt nicht mehr zum vielleicht ursprünglich geplanten Musikprogramm.
Ja, ganz genau. Also Musik ist ja auch immer es gibt verschiedene Arten, Musik zu hören. Ne? Also wenn die Leute nicht wegen der Musik, sondern wegen dem Event hingehen, hast du generationsübergreifend verschiedene Charaktere einfach auf einer Veranstaltung. Und da spielt sehr oft auch der gemeinsame Wiedererkennungseffekt, den ich angetrunken so in der Musik entdecke, sehr oft auch eine Rolle. Man kann auch sehr oft auch im Publikum so nach dem Jahrzehnt so ein bisschen beurteilen, sind die jetzt um die 50 oder eher so um die 20? Ja? Und wenn du auf eine Techno-Party gehst, dann ist der Beat wichtig und nicht unbedingt wichtig, ob du schon mal im Radio gehört hast. Ja? Aber wenn du halt auf eine Hochzeit gehst oder auf einen Geburtstag oder auf eine Weinveranstaltung, da gehst du wegen dem guten Wein oder wegen dem Anlass hin. Und da muss man halt gucken, dass man halt da eine gesunde Mitte einfach findet. Ja? Ja, das ist das Schöne an elektronischer Musik zum Beispiel. Man hat nicht unbedingt mehr eine andere Art, Kreativität auszuleben. Weil, du weißt, was ich meine?
Ja.
Es muss nicht vorher im Radio gelaufen sein.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin Herrmann und Christian Hauff. Klingt gut, so findet man sie im Internet. Christian Hauff und Martin Herrmann sind DJs und mit ihnen spreche ich hier bei Antenne Mainz. Wir haben uns gerade schon über Musik auf Partys, auf Veranstaltungen unterhalten. Ein Element, was ja auch ziemlich gut funktioniert, was aber auch so ein bisschen wie Radio ist, sind zum Beispiel diese Partybands, die letztendlich ja auch so ja, klassische Playlists haben.
Ich meine, das hört sich an wie eine Radio-Playlist auf.
Ja, ist ja auch so der gemeinsame Wiedererkennungseffekt, genau. Wo man gemeinsam mitsingen kann mit seinen Freunden. Ja, gemeinsam den Text kann und vielleicht auch noch Erinnerungen aus der Jugend hat zum Beispiel. Gibt's ja auch.
Ja, und das ist auch so ein Tipp, also egal, völlig egal, ob du eine kleine Gartenparty machst, ob du eine Weinveranstaltung machst oder eine Firmenfeier, man kann immer vorher die Leute fragen, generell, das müssen nicht wir als DJs machen, das ist quasi so eine kleine Hausaufgabe der Veranstalter. Wenn man maximal 100, bei 2000 Leuten geht das natürlich nicht, aber wenn man, sage ich mal, so 100 Personen maximal auf seiner Veranstaltung hat, ein Lied vorher erfragen. Ist es ein privater Rahmen? Kann man die Leute aktiv fragen, schickt mir bitte ein Lied, bei dem ihr an mich oder uns denken müsst. Ist es eine Firmenveranstaltung, kann man fragen, ein Song, mit dem komme ich auf die Tanzfläche. Und das heißt DJ, nicht, dass man das runterrasselt und einfach dann sagt, ja gut, da habe ich jetzt schön 100 Lieder zusammen, das reicht mir jetzt und die kloppe ich denen einfach runter, ob einer tanzt oder nicht. Das ist dann wieder ein persönlicher Anspruch. Unser Anspruch ist, dass die Tanzfläche voll ist und dass die Leute eine gute Zeit haben. Und da musst du natürlich dann immer noch schauen, wann du was anbringst, aber generell, um vorher schon mal den Vibe einzufangen und zu schauen, was mögen die Leute eigentlich, weil im Endeffekt ist es wie mit dem Essen. Du kannst auch zu dem Koch in die Küche gehen und sagen, ja, koch mal was, du weißt ja, was den Leuten schmeckt. Ja, weiß der irgendwie, aber dann kommt er raus, hat das schönste Steak gemacht und den feinsten Fisch und dann sitzt da die Hälfte und sind Veganer und sagen, nee, das Essen ist ja gar nichts, der Koch hat ja gar keine Ahnung von Essen. Natürlich kann er jetzt sagen, ich habe euch eine schöne, super Beilage gemacht und ich hole euch damit ab oder ich habe euch hier noch was nebenbei vorbereitet. Und ähnlich funktioniert das, das muss man aber im besten Fall vorher wissen, weil man entweder von irgendwas zu wenig hat oder irgendwas ganz viel wegschmeißt. Und so ähnlich funktionieren da auch Veranstaltungen. Wenn du die Möglichkeit jetzt nicht hast, vorher mit den Leuten zu kommunizieren, dann ist es so, wie der Christian sagt, dann schaust du nach dem Alter. Bei Firmenveranstaltungen manchmal ist es relativ schwierig, weil die Leute selten mit einem Bandshirt rumlaufen, je nachdem, wie die Firma aussieht. Bei einer Bank beispielsweise sind alle im Anzug. Da wird keiner mit dem T-Shirt von seiner Lieblingsband irgendwo sitzen, wo du sagen kannst, ah ja, cool, da können wir was anbringen, da in die Richtung, der hört ja irgendwie Rock oder hört Pop oder irgendwas. Da muss man ein bisschen lesen und da sind wir aber auch wieder bei dem Community-Gedanken, dass du dann auch eben mit den Leuten zusammenarbeiten musst schon quasi, weil die kennen sich alle. Die kennen die Insider, die wissen ganz genau, welchen Urlaub haben wir vor ein paar Jahren gemacht, wo wir nur die eine CD da oder nur das eine Album dabei hatten und jeder weiß, welcher Urlaub das war. Und diese ganzen Insider, da muss man natürlich gerade, je kleiner der Kreis ist, auch auf jeden Fall mit den Leuten zusammenarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das holt dann die Emotionen raus, die Erinnerungen, wo die Leute 18 waren, das erste Mal mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind, ultralaut Musik gehört haben, zum ersten Mal in ihrem Leben und einfach aus einem Gefühl von Freiheit hatten. Und wenn du das schaffst, das wieder zurückzuholen, sei es durch Gespräche vorher, durch Wünsche, die du vorher einholst, zum Beispiel.
Kennst du die drei Ausreden eines DJs?
Nein.
Habe ich nicht, habe ich schon gespielt, spiele ich gleich.
Okay. So ähnlich. Nein, nicht so ähnlich. Aber es ist natürlich, man muss immer, klar, jeder DJ, und das ist, glaube ich, auch einfach eine Sache, jeder DJ möchte irgendwie sich ein bisschen präsentieren. Deswegen ist man DJ geworden. Man möchte seine Musik, die man hört oder die man mag, möchte man den Leuten weiterbringen. Und jetzt sind wir aber in einem Genre. Und deswegen ist das Schöne, was der Christian auch gesagt hat, deswegen ist es uns das halt auch für uns persönlich wichtig, dass wir den Anschluss zu einem Club auch nicht verlieren. Dass wir immer noch auch, weil das wäre das Ding, zu sagen, du machst nur Hochzeiten, du bist nur die Jukebox, du spielst nur das, was die Leute von dir hören. So hast du die Möglichkeit auch mal, gerade bei einer Weinveranstaltung mittags, natürlich müssen die Leute da mitgehen, aber da hast du auch mal die Möglichkeit, mal einen Track zu spielen, den die Leute jetzt nicht unbedingt kennen, wo aber der Vibe dann der gleiche ist, wo es einfach passt und wo dann vielleicht mal der eine oder andere sogar kommt und sagt, was läuft denn da gerade? Das gefällt mir, das nehme ich mit nach Hause. Und das ist ja eigentlich das größte Lob, was du dann bekommen kannst, wenn das den Leuten so gut gefällt und die sagen, hey, das stört mich gar nicht, die Musik passt hier perfekt rein, aber ich kenne das gar nicht, aber ich möchte wissen, was das ist. Und das ist halt schön.
Privatveranstaltungen ist man kreativer, vielleicht auch ein bisschen eingeschränkter, ja. Weil, wie soll ich sagen, man hebt seinen persönlichen Musikgeschmack nicht hervor, sondern es ist ein Werkzeugmusik. Ja? Also Krankenpfleger, morgens freut sich die Omi, ich sage immer, abends tanzen die Leute, morgens freut sich die Omi. Und Musik ist ein Werkzeug. Ja? Also ich mag jetzt keine Schlager. Ich lege trotzdem, seit ich denken kann, an Fasnacht immer in Mainz auf. Ja? Wenn ich jetzt auf eine Privatveranstaltung will und die sagen, oh mein Gott, Helene Fischer, Atemlos, ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Ja? Und ich würde ihn auch privat nie hören und nie auflegen. Aber wenn die dann ein Dreieck hüpfen und ihren Spaß haben, dann hast du damit positive Emotionen erzeugt. Ja? Und es spielt nicht unbedingt eine Rolle, was für ein Song das ist, sondern ob es der richtige Song zum richtigen Moment ist.
Und gut, da haben wir eine Parallele zu dem Business, in dem wir uns hier gerade bewegen. Ja, das heißt, das, was wir hier täglich spielen, ist nicht mein Musikgeschmack, sondern das ist der Musikgeschmack, der natürlich mehrheitsfähig ist.
Ja, aber wenn du an den Zahlen siehst, an den Zuschauerzahlen, die den Leuten gefällt,
ja, dann natürlich.
Gefällt es dir auch. Weißt du, findest du es ja auch schön.
Ja, ja, das ist einfach, es geht darum, es ist hier nicht der persönliche Geschmack, sondern wir machen etwas für ein Publikum und das machen wir in letzter Konsequenz.
Genau.
Und ihr habt noch, gut, mit Social Media geht das heute auch schnell, aber ihr habt natürlich die Reaktion noch viel schneller da. Ja. Das heißt, wenn ihr merkt, oh, da kippt mir die Stimmung, musst du was dagegen halten.
Ganz genau.
Genau.
Ja. Und das ist, ja.
Ja, und generell, du steckst da auch nie, man steckt nie drin in so einer Veranstaltung. Also ich hatte auch schon Hochzeiten mit sehr jungen Brautpaaren, wo wir bei Thema Hochzeit sind. Eine Hochzeit mit einem sehr jungen Brautpaar, die kam irgendwann um 1:30 und gesagt, Musik, perfekt, genau wie wir es haben wollten, aber du kannst wieder auf Zimmerlautstärke runterdrehen. Weil die sich noch mit ihren Großeltern unterhalten wollten, die bis 3 Uhr dann noch da waren und dann für die war das dann der perfekte Abend.
Ja.
Genau richtig.
Man kann mit
wie
der
gesagt,
Musik nichts erzwingen.
Genau, du kannst nichts erzwingen, aber du kannst nur verstärken.
Genau.
Die Entscheidung und auch die Regel hatte ich jetzt auch gerade vor kurzem im Geburtstag in einer Gastronomie in Mainz. Da war dann irgendwann so, es war 12 Uhr, die Tanzfläche war noch nicht eröffnet, weil man noch Tische wegschieben musste und so. Es hat sich irgendwie alles nach hinten verzögert. Und da hat der Auftraggeber dann auch immer gesagt, so, oh du, wir sind gar nicht so im Tanzen irgendwie. Meinst du, das ist schlimm, wenn jetzt keine Party ist heute? Weil irgendwie, wir unterhalten uns hier noch so. Und für ihn war, der hatte gute Laune, der hat auch gar kein Problem damit gehabt. 30 Minuten später waren die Tische weggeräumt und die Tanzfläche war voll und die Leute haben getanzt. Und da habe ich auch gemeint, siehst du, also es gibt kein Rezept für die perfekte Party, wie das abzulaufen hat. Man muss natürlich als guter DJ dann in dem Moment im besten Fall da sein, wo es abgeht. Und dass man dann sagt, ah, okay, jetzt ist die Energie da auf einmal und jetzt greife ich die und jetzt unterstütze ich die mit der Musik und dann lasse ich die Leute im Endeffekt nur noch ihr Ding machen, die Party aktiv mitgestalten, weil das ist im Endeffekt das, worauf es ankommt halt, ne?
Hast du deinem Netzwerk noch so kommunikationsstarke Menschen wie ihn?
Ja, der Martin redet schon sehr gerne.
Ja, ja, sehr gerne, ja. Naja, du merkst deinen Job und du merkst natürlich auch die Leidenschaft, das ist schon beeindruckend, ja.
Also die Leute buchen mich viele haben mich nicht gesehen vorher. Es gibt natürlich Leute, die waren schon mal irgendwo auf einer Veranstaltung und haben gesagt, ah, das war ein cooler DJ, hat mir gefallen, habe ich mir einen Flyer mitgenommen. Aber du hast ganz oft Anfragen von Leuten, die haben noch nie einen DJ gebucht für sich, noch nie für irgendwas anderes. Und da musst du natürlich, du musst dich ein bisschen verkaufen. Und ich tue mich da mega schwer. Ich finde auch das Wort verkaufen, sich als Person verkaufen zu müssen, ich finde es ganz, ganz schlimm. Zumal ich habe früher in Punkrock-Bands gespielt am Schlagzeug und war gegen das Establishment und alles. Natürlich schlägt das immer im Herzen noch so ein bisschen mit. Deswegen finde ich sowas immer so Business und so immer ein bisschen schwierig. Aber man muss es halt machen. Ne?
Du verkaufst
und
trotzdem eine Dienstleistung
natürlich.
Und positive Emotionen.
Genau. Ja. Und das funktioniert bei den Leuten, weil ich halt auch Lust habe, mit Menschen zu reden.
Und ich würde sagen, wir sind Top-Verkäufer. Das würde ich an dieser Stelle hier mal sagen. Ja, ja, ich weiß nicht, wir haben da mit dem Ding immer so ein Problem, aber letztendlich, was machen wir denn? Wir verkaufen uns doch eigentlich egal, ob es im Privaten, ob wir stellen uns da, damit die Leute irgendwas über uns wissen, wahrnehmen oder am besten auch das, was wir wollen, dass sie wahrnehmen. Und das ist eine Form von Verkaufen.
Und was willst du als Dienstleister? Du willst ja keine Spotify-Playlist, du willst, dass jemanden haben, der mit dem Publikum ein bisschen interagiert, ja, auch gerne mal am DJ-Pult unterhält und ein bisschen auf die Stimmung eingeht. Ja, und das erfährst du meistens durch Interaktion auch.
Ja, ja, und jemand, der halt auch versteht, was er tut, weil er halt einfach sieht, was vor ihm passiert.
Ganz
was,
genau.
Ja. Das kann nämlich eine Playlist nicht. Die Playlist, die läuft halt ab und nimmt keine Rücksicht drauf, dass jetzt die Stimmung vielleicht am Kippen ist. Lass uns gerade nochmal, da sind wir vorhin so ein bisschen drüber hinweggegangen, also Musik, DJ, ist klar. Du hast, was hast du gesagt, Feuerkünstler, was du alles, dass wir da vielleicht nochmal drauf gehen. Was kriege ich bei dir alles?
Kommt drauf an, was du brauchst. Also man kennt im Lauf seiner Laufbahn, hat man halt schon hunderte von Locations gesehen hier im Rhein-Main-Gebiet. Ja? Manchmal fragen mich auch Leute so, ey, kennst du eine Location, wo man vielleicht so feiern kann? Ja? Wo ich dann 3-4 Locations nenne, wo sich einfach mal die Homepage anschauen kann.
Das heißt, du bist auch noch ein Location-Scout, ha?
Ja, so ein bisschen, ja.
Zwangsläufig, weil man ist ja immer da.
Und man könnte fast sozusagen Weddingplaner in Form eines DJs. Ja? Ja,
oder Eventplaner. Ja. Und das Ding ist natürlich auch, wenn du eine gute Location hast, die mit dir als Dienstleister auch kooperiert. Mhm. Das muss ja auch immer der Fall sein. Es gibt leider auch da draußen Locations, die sehen das anders. Die wollen ihr Geld verdienen und dann sollen die Leute leider im besten Fall wieder gehen. Mhm. Und wenn wir aber eine gute Location haben, wo wir auch unsere Arbeit gut machen können, weil die Gastronomen auch mit den DJs zusammenarbeiten, genauso wie wir ja auch mit denen zusammenarbeiten wollen, dass wir die Zeiten abpassen, dass wir uns beim Aufbau nicht im Weg stehen, dass man sich vorher organisiert und auch eben, weil ich habe selber mal in der Gastronomie gearbeitet, ich weiß ganz genau, wie das läuft und auch wie stressig das sein kann. Und wenn du das vorab schon wegnimmst und du hast dann auch eine Location, die sagt, ihr könnt hier feiern, so laut wie ihr wollt, ja, die haben Lust auf die Musik von den Leuten, die haben generell Lust auf Gäste. Auch das ist leider heute nicht immer eine Selbstverständlichkeit, es ist eine absolute Ausnahme, aber es kommt vor. Und da ist es natürlich so, wenn du einen Laden findest, wo du sagst, hey, das ist mega gut, der mit einem wunderschönen Garten, es kostet dich kein Vermögen und ich weiß, dass ich dort alles machen kann, wir zusammen wirklich eine richtige Party mit euch feiern können, dann empfehlen wir den Laden auf jeden Fall. Definitiv. Und da entsteht automatisch so eine Liste von Läden, ne, wo du dann sagst, ja, hier, da kannst du feiern, das geht.
Und unabhängig von den Locations ist es halt so, da man das schon ein paar Jahre macht, kennt man halt auch früher aus den Studentenzeiten noch inzwischen auch Berufsmusiker, wo man mal vielleicht mal so einen Live-Saxophonist zum DJing dazu nehmen kann. Ist nicht so teuer wie eine ganze Band. Du hast das Live-Element. Alle Mädels finden halt den Saxophonisten sexy und nicht mehr den DJ. Ja? Aber dafür wertet es den DJ auf jeden Fall nochmal ein bisschen auf. Und du hast ein Live-Element dazu. Das ist halt auch immer ganz nett. Ja, verschiedene Live-Bands, Feuershows finde ich auch immer schöner als Feuerwerk. Ist nicht so laut und so stressig. Und du hast zwei Menschen, die halt mit Feuer arbeiten. Das ist emotionaler und schöner als so ein Geballer halt, finde ich persönlich jetzt. Ja.
Hast du noch so eine Wunschvorstellung? Das ist ein Event, das du gerne machen würdest?
Ein Wunsch-Event, was ich gerne machen würde. Es ist irgendwie witzig, weil ich habe mir so gewisse Veranstaltungen schon immer gewünscht und irgendwann, obwohl ich nicht aktiv darauf hingearbeitet habe, durch mein Tun, ja, kam die Veranstaltung irgendwie automatisch auf einen zu, wie die Riesing Launch, ja. Oder
Zufall,
das fällt, Sommerfest. Fällt dir zu. Sommerfest, ja, das ist dann immer so ganz witzig eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Also diese Weinveranstaltungen, die gerade laufen, sind super. Davon könnten es gerne noch mal ein, zwei mehr sein, weil mir die echt Spaß machen. Bin aber auch jetzt durch mein Kind, ich bin Sommer über komplett ausgelastet, bin jetzt auch froh, dass es im Winter jetzt ein bisschen abnimmt, ja, bevor es nächstes Jahr wieder in die Vollen weitergeht.
Martin Herrmann und Christian Hauf, meine Gäste hier bei Antenne Mainz. Martin Herrmann und Christian Hauf arbeiten beide als DJs, machen Musik, sorgen dafür, dass auf der Veranstaltung richtig gute Stimmung ist. Und gleich am Anfang ist irgendwie wie immer das Thema auf Corona gekommen.
Wir hatten es gleich schon am Anfang, das ging gleich mit dem beliebten Thema los. Das ist, was habt ihr vor 4 Jahren gedacht, als auf einmal irgendwie der Kalender schlagartig leer wurde?
Willst du anfangen, Martin?
Ja, ich war also erstmal natürlich schon so ein bisschen Schock, weil du natürlich, für mich war es damals so, okay, das ist meine Haupteinnahmequelle für Miete und was mache ich denn jetzt? Und die erste Intention war natürlich, ich brauche einen Job, ich muss irgendwie gucken, dass ich irgendwie was jetzt irgendwie rankriege, wo ich dann halt erstmal Geld verdienen kann. Und das DJing ist in dem Moment tatsächlich sehr weit nach hinten gerückt erstmal. Das war gar nicht so ein Thema. Die Anfragen waren nicht da und das war jetzt nicht so, dass ich dann jeden Abend dann zu Hause war und für mich alleine aufgelegt habe. Da hat man mal so kurz im Kopf gehabt, man könnte so einen Livestream probieren mal, wie das manche andere DJs gemacht haben. Aber irgendwie finde ich das persönlich auch schwierig, weil halt auch wieder die Interaktion mit den Leuten fehlt, ins Nichts herein. Ein Radio ist eine Sache, aber so wirklich auflegen.
Das ist ein Sonderfall, weil wir einen eigenen Weg haben. Deswegen funktioniert das auch. Ja, wir haben einen eigenen Weg, der gelernt ist. Aber wie viele von Konzerte habe ich gesehen? Beim ersten Mal ist es witzig, dann klickst du dich rein, beim zweiten Mal merkst du, scheiße, die Emotion kommt überhaupt nicht rüber.
Es kommt nicht rüber, der Sound kommt nicht rüber, es fehlt irgendwie an allem. Du brauchst ja auch eine gewisse Infrastruktur, um das dann wirklich, lass es den Sound sein, ne? Und Sound und Bild, allein das hinzubekommen, das ist ja nicht mit einem Smartphone, was du irgendwie auf dich richtest, erledigt.
Und das funktioniert nicht. Wenn du selbst wenn du nur mit 20, alleine wir sind jetzt hier zu dritt in einem Raum, es ist anders, als wenn wir jetzt eine Videokonferenz machen. Das den Unterschied merkt man einfach.
Ja, auf jeden Fall. Firmen hatten dann irgendwelche Pakete ihren Mitarbeitern geschickt und der DJ hat online aufgelegt.
Das habe ich auch einmal gemacht.
Und dann zu Hause aus angefangen, hier für ein Prosecco zu trinken.
Schwierig, ja. Also es war witzig, es war, wie du sagst, es war einmal witzig, aber ich konnte mir das nicht vorstellen, dass jetzt jede Woche oder geschweige denn Firmenfeiern, Geburtstag oder irgendetwas, sowas in dem Stil jetzt weiterzumachen. Weil es war auch ein ganz komisches Gefühl. Weil du als DJ, du überlegst dir, welchen Song bringe ich als nächstes an, was könnte passen, in welche Richtung bleiben wir, aber du siehst nicht, was vorne passiert. Du weißt nicht, funktioniert das jetzt gerade oder spielst du einfach nur irgendwie Lieder ab. Und das für die Interaktion war das schwierig. Das habe ich ganz schnell wieder abgeschrieben, habe mir dann auch direkt gesagt, dann mache ich es lieber nicht als irgendwie so. Oder ich mache es komplett richtig, aber da waren die Finanzen nicht dafür da und auch die Infrastruktur nicht dafür da. Und dann habe ich auch gesagt, nee, ich gucke mir das ab und zu mal an. Ich habe mich ja dann selber dabei ertappt, wie ich dann selbst DJs, die ich mir anhören wollte, nach 5 Minuten wieder ausgemacht habe. Weil eben, wie du halt auch schon sagst, es hat einfach was gefehlt, auch mit Kopfhörern, das war nichts, nicht das Gleiche. Und ansonsten hatte ich vorhin ja schon mal kurz erwähnt, habe ich wirklich das Glück, dass meine Frau mich da unterstützt hat und gesagt hat, auch wenn jetzt erstmal natürlich ein Großteil von unserem Einkommen wegbricht, sage ich mal, unterstütze ich das trotzdem und wir gucken, dass das halt trotzdem weiterläuft, dass wir trotzdem über diese Zeit kommen. Und ja, da, vielleicht sind wir da wieder beim Lebensmotto, ne? Alles wird gut. Irgendwann ist wieder vorbei und dann geht's wieder weiter. Vielleicht war das auch so ein bisschen, was immer so ein bisschen mitgeschwungen ist. Natürlich hast du Krisen, ne? Man ist nicht mehr 15, man ist nicht mehr in dem Punkt, wo man sagt, naja, gut, wenn es nicht läuft, dann rufe ich mal die Mutti an, vielleicht kann die mir ein bisschen Geld pumpen. Der Zenit ist überschritten quasi. Das war dann schon an Punkten, wo du gesagt hast, okay, krass, wie soll das weitergehen, wo entwickeln wir uns hin? Und dann war es ja, Gott sei Dank, wahrscheinlich bevor ich mir eine Lösung überlegen konnte, war schon wieder vorbei quasi.
Also es waren ja zum Glück immer Lücken drin. Ich erinnere mich, also mein schlimmstes Erlebnis war, ich habe so eine Podiumsdiskussion im Hyatt da waren dann 30 Leute auf einen riesen Platz zugelassen. Mhm. Und das war so albern. Also das ist so, wenn ich da heute drüber nachdenke, da kann gar kein Funken überspringen oder wenn, funktioniert es nicht richtig, ja.
Ich habe einen Geburtstag in einem Biergarten gemacht und die Leute durften nicht im Biergarten selber tanzen, sondern mussten auf dem Weg neben dem Biergarten tanzen.
Also ich habe noch so Künstlern, die auf der Bühne mit diese Autokino-Konzerte gemacht haben und haben ganz viele gesagt, das machen sie nie wieder. Ja. Da werden sie angehupt, also so ein Mist, ja. Und, aber gut, zum Glück ist das.
Genau, das, wie gesagt, es war dann im Endeffekt war es dann rückblickend fast schneller rum, als man irgendwie gucken konnte. Also 2 Jahre gehen ja dann doch irgendwie schnell vorbei. Bevor ich mir irgendwas groß überlegen musste oder dann irgendwelche riesigen Pläne schmieden musste, konnte ich tatsächlich schon wieder mit dem Auflegen anfangen.
Ist Normalität wieder, ja?
Einige Kollegen haben auch nach den 2 Jahren gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
Ja, gibt's auch.
Ich habe gar nicht mehr so im Kopf, ich traue mich nicht mehr oder ich will das nicht mehr machen. Gut, sehr viele haben auch gesagt, ich habe mich jetzt umgestellt und ich bleibe ja jetzt, wo ich bin. Da habe ich einen sicheren Job, ein sicheres Einkommen. Und habe mit meiner Vollzeitbeschäftigung, die ich jetzt habe, keine Zeit und keine Energie noch nebenbei meinem alten Hobby irgendwie.
Das ist tatsächlich, habe ich viel in der Veranstaltungsbranche gehört. Ich bin um 17 Uhr fertig und muss nicht dann erst losgehen und auf irgendwelche Traversen rumklettern. Also ich verstehe das durchaus, aber natürlich nimmt es viele Erlebnisse, die wir haben, weil das ist, wenn wir in der Freizeit abends unterwegs sind, ist das die Zeit halt. Ne?
Aber ich hatte da relativ Glück, weil ich ja auf meine Mutter gehört hat, die gesagt hat, wenn du was Anständiges gelernt hast, kannst du machen, was du willst. Da kam mir meine Krankenpflegeausbildung halt zugute, weil als Selbstständiger weißt du selbst, du hast Krankenkasse, du hast die ganzen Nebenkosten, die man als Angestellter nicht hatte, wurde halt direkt mit 0 Euro Einnahmen mein Nebenjob zum Hauptjob, mein Hauptjob zum Nebenjob und somit wurde halt lückenlos meine Krankenkasse übernommen. Ich habe wieder nahezu Vollzeit wieder im Krankenhaus angefangen. Und wohne im zweiten Haus meiner Eltern. Mein Vater war Maurer, hat nochmal gebaut, Gott sei Dank. Ja. Und hab da vom Miet- und Lagerkosten ist es überschaubar. Da ich mir meine lichten Tontechniker, mein Netzwerk zubuche, habe ich dann die Garage zugemacht und hab dann die Zeit abgesessen und hab mal geguckt, wann es weitergeht.
Und jetzt geht's weiter.
Jetzt geht's weiter. Ja, schon seit letztem Jahr. Und letztes Jahr war auch sehr, sehr gut. Also man hat es direkt gemerkt. Das war, die Leute durften wieder und die Leute wollten dann auch wieder. Das war schon sehr.
Trotz allem finde ich auch, das ist wie mit teuren Lebensmitteln oder wie mit allem. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also hier im Rhein-Main-Gebiet geht es mit Sicherheit noch eine Zeit lang weiter, aber die Leute haben halt auch weniger Geld auf Dauer. Ja? Und mal schauen, ob es in dem Ausmaß in Zukunft noch so stattfindet, wie es in den vergangenen Jahrzehnten so war. Obwohl ich mir schon früher gedacht habe, was die Leute feiern, was weggeworfen wird, wie extensiv da irgendwie die Leute Geld aus dem Fenster werfen und denken, sie müssten ein Firmen-Event oder eine Party, wovon sie noch nach 10 Jahren reden, feiern. Wo ich mir schon früher dachte, weniger ist manchmal auch mehr.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ihr euch nicht so große Sorgen machen müsst, nee, weil es gibt tatsächlich immer das Event, das geplant wird und vielleicht gibt es dann hier mal, wo ein bisschen abgespeckt wird, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich dann nachher ausschlaggebend ist, weiß ich gar nicht.
Ja, es ist der Fokus der Leute hat sich ein bisschen geändert. Wie gesagt, ich bin ja noch im Club unterwegs und in der Clubszene hat sich ein bisschen geändert, was das Publikum angeht. Wenn ich kenne Clubs seit fast 20 Jahren in Mainz, die Clubszene. Und das hat sich schon sehr stark geändert, das Feierverhalten der Leute generell. Ob, wie die dann später drauf sind, wenn die erwachsen sind, wenn die Jobs haben, wenn die Geld verdienen und dann ihre eigenen Veranstaltungen feiern, ob die dann sagen, hey, das mache ich wieder richtig groß, da haue ich dann richtig auf den Putz, weiß man nicht genau. Aktuell ist es so, ist es extrem rückläufig. Also wenn man die Clubszene von vor 15, 20 Jahren in Mainz alleine kennt, wie viele Läden da auch unter der Woche voll waren mit Menschen, und das findet heute nicht mehr in dem Ausmaß so statt. Klar, das Postlager ist voll, wenn da eine Veranstaltung ist, keine Frage. Aber dass du jetzt an einem Mittwochabend, wie früher, bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens, 4 Läden voll kriegst, mit Schlange draußen. Die Zeit hat sich geändert.
Haben die Studenten auch einfach weniger Geld und weniger
haben
die, Zeit?
Vielleicht, ja, vielleicht haben sie weniger Geld. Oder vielleicht ist der Fokus anders. Vielleicht will man auch weniger Geld ausgeben, weil man sagt, okay, ich will für die Zukunft sparen, ich möchte mir selber aus, ich möchte abgesichert sein. Vielleicht sind sie auch hier YOLO.
Ich habe einen anderen Verdacht.
Ich klopp alles raus und mir egal, wir machen private Feiern. Aber vielleicht, ja, vielleicht liegt es auch an der Musik, dass die Musik nicht mehr so.
Martin, er hat eine Theorie.
Ich glaube es tatsächlich, das Studentenleben hat sich geändert.
Das kann auch sein, ja.
Weil nämlich, das war früher freizügiger und mit dem ganzen Bologna-Prozess, der natürlich in Deutschland perfekt umgesetzt wurde, ist das sehr verschult worden und die müssen alle ihre Scheine liefern. Ich glaube, dass die alle viel mehr im Stress sind als noch vor 10 oder 15 Jahren.
Das kann durchaus sein.
Und weniger Geld.
Und dann überlegen sie halt einfach, ich muss den Schein schaffen und dann verzichte ich auf den Mittwochabend. Und ich glaube, dass da echt auch ein bisschen was zerstört worden ist an Kultur, einfach weil es verschult worden ist. Und
vielleicht hört uns
jemand, wir drehen das zurück, weil Studentenleben sollte ja eigentlich auch man sollte selbst entscheiden können, ob ich jetzt mal, und wenn ich mal ein Semester länger brauche, so what?
Es fragt später, ich habe meine Frau damals kennengelernt, da war die mitten im Medizinstudium, die ist heute fertige Ärztin und ist eine der besten laut Kollegium, die es gibt. Und damals, wir haben uns kennengelernt, natürlich hat die keinen Kopf mehr fürs Medizinstudium gehabt. Ja? Das war direkt das erste Physikum, glaube ich, wurde direkt wiederholt, so wie wir uns kennengelernt haben. Und heute kriegt er auch keinen Hahn mehr danach. Da fragt kein Mensch mehr, ob du irgendwie ein oder zwei Jahre länger studiert hast, weil im Endeffekt geht es heute darum, was leistest du fachlich, wie kannst du mit Menschen umgehen und das kannst du zum Glück sehr gut und von daher kann ich das auch nur, wenn denn nicht so ein System dahinter stecken würde, auch jedem raten, geht's langsam an. Die Zeit kommt nicht wieder. Diese Clubzeit, ich habe sie selbst, ich bin nicht mal Student. Ich war nur in Anführungsstrichen doofer Azubi. Und ich habe die Studentenzeit aber mitbekommen, weil natürlich meine Bubble damals zu 98% aus Studenten bestanden hat. Und ich weiß das. Das wird nicht wiederkommen und man ärgert sich später. Irgendwann sitzt man im Großraumbüro mit ganz vielen Menschen, die man gar nicht leiden kann und sagt sich, was habe ich getan?
Auf der anderen Seite, wie ich 18, 19 war, bin regelmäßig ins Kurs gegangen, zu den Crunch-Course-Over-Mittwochen oder freitags immer. Da haben wir die Alten da schon erzählt. Früher das Kurs
ist immer ein Generationsding. Ja. Das war viel krasser.
Das soll ja auch viel besser gewesen sein. Da war es alternativer, noch offen für neue Projekte. früher wäre in den 80ern wäre die Clubszene auch größer in Mainz gewesen. Also ich habe auch den Eindruck, dass unsere Generation, über die da vorherige Generation immer so drüber redet, früher war alles irgendwie anders und besser.
Und
zu einem gewissen Anteil auf jeden Fall.
Vor allem ist die junge Generation auch selbstverantwortlich, sich diese Räume zu schaffen und durchzusetzen. Also es ist insofern halt, sind wir mal ganz entspannt und wahrscheinlich ist auch alles,
ich denke, alles seine Zeit. Da wird auch wieder eine Generation ganz vielleicht kommen. Selbst wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt aktuell, keine Ahnung, Feierfaule, wenn man es so negativ behaften will. Da wird irgendwann wird wieder eine Generation kommen, die sagt, hey, wir wollen nicht so langweilig sein wie die Eltern, in Anführungsstrichen. War meine Generation da, wo ich in den 90ern, wir waren alle so. Niemand wollte so sein wie die Eltern, die zu Hause das fertige Eigenheim hatten. Also zumindest nicht in meiner Bubble. Da hat man rebelliert und wollte unbedingt anders sein und bloß nicht irgendwie das Auto über die nächsten 5 Jahre finanzieren, sondern sich ein Auto für 500 Euro kaufen, was noch ein Jahr TÜV hatte. Das war so meine Bubble mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war, und da hat man so mehr, also was heißt nicht mehr, ich will auch gar nicht sagen, dass es früher besser war, es war anders, man hatte ganz andere Möglichkeiten, man hat heute auch ganz andere Möglichkeiten, und ich glaube auch, dass viele, das mit der Musik auch ähnlich, viele einfach auch überfordert sind mit den ganzen vielen Möglichkeiten, die man hat.
Aber wusstest du, Martin, dass wurde ja gesagt, dass gerade ein Festivalsterben hier in Deutschland stattfindet, aber wusstest du auch, dass wir die höchste Festivaldichte in ganz Europa haben? Also hier wird am meisten gefeiert, es gibt am meisten Festivals in ganz Europa, von der Menge halt.
Ja, und dann ist vielleicht auch mal normal, wenn du den Bogen überspannt hast, vielleicht, dass auch mal was verschwindet, ja.
Auf jeden Fall, es ist immer so, dass, also wie gesagt, allein der Innenstadtwandel, und da können mir Leute, die doppelt so alt sind wie ich, die können mir ganz andere Sachen erzählen, wie sich eine Innenstadt wandelt, allein von den Geschäften, von den Kulturangeboten, und das ist ja auch nur das, was wir so mitbekommen, und da habe ich so ein bisschen...
Hatten wir jetzt gerade in den letzten 3-4 Jahren haben wir natürlich auch einen starken Wandel gesehen in der Stadt, weil halt viele einfach dann, das war halt das Ende, weil halt einfach so eine lange Durststrecke dann nicht funktioniert hat.
Martin Herrmann und Christian Hauf hier bei Antenne Mainz. Heute ging es um das Thema Party, DJ, ja, was gehört alles dazu? Martin Herrmann und Christian Hauf legen seit vielen Jahren Musik auf und waren meine Gesprächspartner.
Wer, also für groß und klein, ne, seid ihr im Prinzip?
Quasi. Genau. Also wir haben jetzt keine riesengroßen Bühnenüberdachungen oder ich habe jetzt auch keine 40 Bühnenteile. Ich sage immer schön klein und teuer, was noch packbar ist. Ja. aber das buchen wir uns dann bei Bedarf zu. Ja. Und aber so
bis im Endeffekt, ob das jetzt 30, 40, 50 Leute sind oder 500 Leute, mit denen, für die wir eine Veranstaltung machen, das macht für uns eigentlich keinen Unterschied. Also in dem, was du abliefern willst, ist es egal im Endeffekt. Ne? Manchmal ist es schön, mit 30 Leuten zu feiern, weil die manchmal eine ganz andere Energy irgendwie aufbringen als 500 Leute, die jetzt irgendwie auf einer Firmenveranstaltung Anwesenheitspflicht haben, vielleicht aber trotzdem lieber zu Hause sitzen würden. Keine Ahnung, manchmal ist es so, manchmal nicht. Da steckst du auch nie drin. Und wie gesagt, also von groß bis klein, ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir brauchen mindestens 1000 Leute, damit wir uns als DJ gut fühlen. So, das wäre falsch. Also,
aber ich würde sagen, so bis 2.000, 3.000 Leuten, dann ist Schluss.
Maximal, genau. Das können wir technisch abdecken und alles andere müsste dann durch
Dritte andere Leute
quasi einfach. Dann...
Über die Website am besten
gucken. Über die Website,
am besten,
genau. Genau. Das war klingt-minus...
klingt-gut.com, nicht klingt-gut.de, da landet man bei VW Robbie Williams.
Okay. Der ist auch cool, aber...
hat mal Werbung dafür gemacht.
Da sind wir noch nicht ganz. Ja.
Also .com, ganz wichtig.
.com, genau.
Okay. Und das heißt, da gibt es auch die ersten Informationen und alles und ansonsten...
Und einfach mal anrufen, quatschen.
Ja.
Ich bin eher ein Mann des gesprochenen Wortes.
Okay.
Ebenso. Hast du ja schon gemerkt wahrscheinlich, ne?
Definitiv fast gedacht. Das gemerkt, aber auf der anderen Seite, es ist dein Job. Also insofern ist es
ja, und es macht halt aber auch Spaß. Also ich habe, wie oft wird mir als Kind gesagt, sei doch mal still und so, ne? Und natürlich, als Kind war ich schon ein Wasserfall. Und da redest du halt noch mehr Quatsch. Aber, also für die Erwachsenen. Aber es hat schon immer Spaß gemacht, auch mit Leuten zu interagieren, mich mit denen auszutauschen, auch was von Leuten zu erfahren, wer die sind. Deswegen ist es mir auch so wichtig. Telefonat mit einem Bräutigam für eine Hochzeit beispielsweise mache ich nicht. Wenn, dann kommen beide. Und dann kommen beide, die sitzen beide bei mir 2 Stunden. Und dann reden wir.
Volker, ich finde es aber gut, dass du noch kein einziges Mal gesagt hast, sei doch mal still.
Nein, das ist aber auch wichtig, weil ich möchte die Leute kennenlernen. Und ich möchte auch, dass die Leute, egal ob wer mich bucht, ob Geburtstagskind oder... die sollen ein gutes Gefühl dabei haben. Das ist wichtig.
Dass und
die
eine sagen, gute Party vor allem.
Ja, mit dem kann ich mir vorstellen, diesen Tag zu gestalten. Und da irgendwie, ja, es scheint zu funktionieren, weil...
Ich bin ja hier, um mit euch zu sprechen, insofern, also mir ist diese Situation lieber, dass jemand ja, redet. Als
er nicht redet.
Also ich, das ist tatsächlich, also es ist nicht so oft passiert, aber ich hatte so einen Fall.
Das ist schwer gefallen.
Ja, das werde ich nie vergessen, war eine Österreicherin, die hat alles in einem Satz beantwortet. Oh. Da wird es schwierig, ein Gespräch aufrechtzuerhalten.
Kurze Sendung.
Nee, du fängst an zu schwitzen.
Ja, okay,
also die gut. Sendung wird genauso lang wie jede Sendung, aber du fängst an zu schwitzen, weil du natürlich dann sagst, okay, jetzt muss ich das Gespräch anfeuern bis zum geht nicht mehr. Oder ganz schlimm gibt es halt auch Politikerantworten, die halt auch gewohnt sind, in 30 Sekunden O-Tönen zu antworten. Mhm. Auch das kann manchmal, also ich erinnere mich an eine Geschichte, wo ich sehr lange gebraucht habe, bis wir warm geworden sind, damit wir einfach auch mal irgendwas...
Einfach normales
Gespräch führen, ja.
Ja.
Brotbacken war dann das Thema, wo wir unverfänglich uns unterhalten konnten. Also gibt es diese Möglichkeiten. Cool, dass ihr da wart. Ich wünsche euch weiterhin, ja.
Volker, spannend auch bei dir da zu sein, hier bei dir im Tonstudio. Und wenn du mal eine Seifenblasenmaschine brauchst, ich leise dir gerne mal umsonst aus.
Ja. Mehrere, ne?
Mehrere.
Ja. Habe ich gelernt heute, ja.
Also ja, auch vielen Dank für deine Zeit. Also es ist auch nicht selbstverständlich,
so, ich finde das ja schön,
so groß sind wir noch nicht, dass wir regelmäßig ins Radio eingeladen werden. Von daher, ja, nein, kommt ja vielleicht, nein, keine Ahnung. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit und für die Zeit. Ja, das ist, das wissen wir beide sehr zu schätzen.
Ja, auch. Sagen wir mal Party on und dir noch einen schönen Tag.
Danke. Gut.
Gerne.
Sehr schön. Cool.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.